Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, heute Abend hier bist, um mit uns gemeinsam nach Gott zu fragen, Gott zu suchen, Gott zu finden, Gott zu begegnen, auf ihn zu hören und ihn immer, immer, immer besser kennenzulernen. Darum sind wir heute Abend hier. Und wenn du das auch willst, dann bist du hier richtig. Kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Wie gut, dass du heute hier bist. Wir wollen Gott suchen, nach ihm fragen, ihn immer besser kennenlernen. Deswegen haben wir vergangenen Freitag hier, am ersten Freitag im neuen Jahr, eine neue Predigtreihe begonnen, und zwar unter dem Motto Push, zu Deutsch drücke, schiebe, bewege etwas, stoße etwas an. Das ist das Motto, um das es gehen soll, und inhaltlich geht es bei dem Ganzen ums Gebet, denn das ist, wie manche von euch vielleicht kennen, eine Abkürzung für die Worte Pray until something happens. Also bete so lange, bis was passiert, bete so lange, bis was geschieht, bete so lange, bis sich was verändert, und zwar egal wo, ob das jetzt in dir ist oder um dich herum oder durch dich. Ob das in uns hier ist, als Gemeinde oder durch uns oder um uns herum, aber bete so lange, bis was passiert. Wir haben letzte Woche damit gedacht, wir müssen damit beginnen mit so einem Thema oder mit so einer Predigtreihe, weil wenn so ein neues Jahr startet, dann soll das nochmal eine Ermutigung sein, wirklich Jesus zu suchen und alles von ihm zu erwarten. Das ist ein gutes Motto für den Start in ein neues Jahr. Aber wir haben uns natürlich auch gedacht, das ist auch nochmal so ein Stückchen eine Unterstützung oder ein Hinweis auf diese Allianz Gebetswoche, die eben nächste Woche hier startet. Und das Wunderbare ist wirklich, dass es im gewohnten Ort ist, nämlich hier unten im Saal für uns alle bekannt. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich dazu einladen, dass ihr dazukommt. Jeden Abend mit anderen Christen zu beten, Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden, so wie Gott es will. Gott liebt es, wenn wir mit anderen zusammen eins werden. Da liegt so eine Menge von Verheißungen drauf, gerade über dem Gebet, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Oder wo zwei sich einig sind, um eine Sache zu beten, da wird der Vater im Himmel es ihnen geben. Deswegen kommt doch mit dazu. Am Mittwochabend wird Bettina und die Band den Lobpreis, diesen Gebetsabend gestalten und wir zusammen mit der FCG von der Hinterbärenbadstraße. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr, wann immer es geht, dazukommt und mitbetet und wir Wunder erleben, wie gut Gott ist. Push. Wir wollen in dieser Woche etwas pushen. Und wir haben vergangene Woche eben begonnen und haben schon eine Geschichte übers Beten miteinander betrachtet. Und ich habe gemerkt, die hat bei manchen was gepusht. Die hat bei manchen schon etwas in Bewegung gesetzt oder so angestoßen. Vielleicht auch so ein bisschen Druck ausgeübt. Und ich muss sagen, super. Halleluja. Genau darum geht's. Ich habe mal von einem Freund gehört, als ich mich so aufgeregt hat, da sagte er zu mir, was dich berührt, berührt dich halt, ne? Also wenn dich was trifft, dann betrifft's dich auch. Von daher, wenn du letzte Woche über manche Aussagen vielleicht dich geärgert hast, weil es da um Dämonen ging oder dass man glauben muss, um was zu erleben, ärger dich nicht, sondern bleib dran. Frag nach. Suche nach Gott, suche nach Antworten und mach dich mit uns auf die Reise. Heute machen wir wieder eine neue Geschichte da auf aus der Bibel. Wir gucken verschiedene Aspekte über das Beten an und heute geht's um diese Person hier. Vielleicht kennt ihr diese Person. Kees de Kort, ein niederländischer Maler, hat diese Person so wunderbar in Szene gesetzt. Das ist ja ein Maler, der Bilderbücher gestaltet hat, also Jesus-Geschichten in Bilderbüchern in eindrücklicher, so klarer und ausdrucksvoller Weise in Szene gesetzt hat. Wenn ihr so ein Buch noch nicht von ihm habt, kann ich euch sagen, bestellt euch eins am Büchertisch da hinten. Die sind echt fantastisch, nicht nur was für Kinder. Und die Gestalt, die er dort mal abgebildet hat, das ist ein blinder Mann namens Bartimäus. Über den wollen wir uns heute Abend Gedanken machen, seine Geschichte wollen wir heute Abend lesen und wollen von ihm lernen, wie Beten vielleicht auch aussehen kann. Weil der Bartimäus ist einer, der hat gepusht. Der kann uns was beibringen übers Pushen. Konstantin Kruse von der Ecclesia Church in Nürnberg, der hat darüber mal eine Andacht gehalten, eine Predigt, das war mir total eindrücklich. Ich habe mir seine drei Punkte gemerkt und die werde ich euch heute Abend weitergeben, die er herausgearbeitet hat, gesagt, das wollen wir von, will ich und das können wir von Bartimäus übers Gebet lernen. So lange zu beten, bis was passiert. Und was sind das für drei Punkte? Die will ich mit euch jetzt miteinander anschauen. Aber zuvor will ich den Bibeltext auch lesen, damit wir wissen, um was es eigentlich da in dieser Geschichte gegangen ist. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. So wie wir es vielleicht eben getan haben. Du bist gut, gut, so gut. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Du bist gut, so gut, so gut, Gott. Du bist gut. Das ist also die Geschichte von Bartimäus. Und wenn ihr aufgepasst habt, werdet ihr feststellen, der Name kommt doch gar nicht vor. Also Lukas, der diese Geschichte uns überliefert hat, der schreibt von einem Blinden. Woher wissen wir denn, dass er Bartimäus hieß? Na, zum Glück gibt's ja vier Evangelien und drei, die sich auch in den Geschichten sehr ähnlich sind. Und Markus erzählt diese Geschichte auch und er nennt diesen Mann beim Namen. Er lässt ihn nicht namenlos. Er sagt, es ist Bartimäus. Und wie gesagt, er ist für uns heute das Vorbild. Was sind die drei Dinge, die wir von ihm lernen können übers Beten? Erstens, bete leidenschaftlich. Denn das ist es, was Bartimäus tut. Er ist richtig leidenschaftlich. Er hängt sich in diese Situation hinein. Er hört eben davon, dass Jesus an ihm vorbeigeht. Er weiß, dass der Sohn Gottes ihm jetzt ganz nahe ist. Und diese Chance, die will er sich nicht entgehen lassen. Da will er nicht schweigen. Da will er nicht einfach nur die Hand heben und sagen, ich hätte da mal eine Frage. Sondern da legt er los, legt sich selbst da hinein und schreit, so wie wir es im nächsten Folie vielleicht auch sehen können. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich mit mir. Und Käste Kort hat das so wunderschön ins Bild gebracht, dass er Jesus da mal knallrot gemalt hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie der gebrüllt hat? Ja, das ganze Blut ist ihm in den Kopf gestiegen. Und so eine Leidenschaft. So sein ganzes Herz hat er da hineingelegt, weil er diese Chance ergreifen wollte. Du hast heute auch eine Chance hier im Gottesdienst, Jesus zu begegnen. In jedem Gebet hast du eine Chance und deswegen darf dein Gebet auch leidenschaftlich sein. Von ganzem Herzen. Ich meine, beim Bartimäus ist es natürlich klar, wird jeder sagen, okay, das war ja auch eine echt schwierige Situation, in der er da drin steht. Ja, das ist ja logisch, dass der so gebrüllt hat, so laut war. Ja, das kann jeder nachvollziehen. Seine Not war ja riesig. Ja, also der konnte nicht sehen. Das ist in der damaligen Zeit eine ganz andere Situation gewesen als heutzutage. Er war damit zum Betteln verdonnert. Wird da abgestellt vielleicht. Wird da hingebracht zum Betteln, um so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der hatte keine Perspektive. Das Leben ist ihm an vorbeigezogen. Da gab's keine Blindenschrift. Es gab keine Unterstützung. Es gab keine Ampel, die Signale angaben und nichts. Das war pure Verzweiflung in ihm. Und jetzt wird man sagen, ja, kein Wunder, dass er dann so leidenschaftlich nach Jesus ruft, ja. Wenn Gott dann schon so nahe ist, dann muss er da auch helfen. Wir sehen, dass Bartimäus weiß, wer Jesus ist. Wir sehen, wie er ihn Sohn Davids nennt. Und damit will er nicht sagen, du bist einer von den Nachkommen Davids, also einer von den Israeliten, also einer aus dem jüdischen Volk, sondern dieser Name, Sohn Davids, das war ein Messias-Titel. Das war für die frommen Juden, für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, war ganz klar, Sohn Davids, das ist der, auf den das ganze Volk, die ganzen Israeliten ihre Hoffnung setzten. Das war der, den Gott angekündigt hat, dass er durch ihn große Geschichte tun wird, dass er etwas verändern wird in dieser Welt. Und der Bartimäus hatte diesen Glauben. Jetzt, wenn da von Jesus von Nazareth die Rede ist, ruft er nicht Jesus von Nazareth, sondern er ruft, Sohn Davids, erbarm dich meiner, voller Glauben, voller Leidenschaft. Ich habe mich gefragt, wie ich so bete. Oder Gott hat mich gefragt, mit welcher Leidenschaft oder mit welchem Herzblut ich so bete. Er hat eine Verheißung draufgelegt, dass wenn wir von ganzem Herzen ihn suchen, er sich auch von uns finden lässt oder er uns gibt, wonach wir verlangen. In Jeremia 19 zum Beispiel heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Leidenschaftlich sein, sein ganzes Herz in die Waagschale legen, so wie es im anderen Psalm heißt, schüttet euer Herz vor mir aus. Ich merke so bei mir, ja, es gibt natürlich so leidenschaftliche Gebete, wenn die Not wirklich groß ist. In den Winterferien ist mir am Montag der Computer kaputt gegangen, da habe ich massig gebetet. Ich hatte tierische Rückenschmerzen, ich konnte mich nicht mehr bewegen, da habe ich leidenschaftlich gebetet. Dann ist die Heizung ausgefallen, da habe ich vor der Heizung gebetet, dass die Heizung wieder anspringt. Am 1. Januar ist das mit dem Heizungsservice so ein bisschen schwierig und so. Ja, wenn es wirklich, wirklich durch und durch geht, dann fällt mir das mit der Leidenschaft vielleicht auch schwer. Leicht, nicht schwer. Aber wie ist es mit anderen Themen, wenn es um andere geht? Wenn es um meine Mitmenschen geht? Wenn es um für mich vielleicht Kleinigkeiten geht? Und ich habe gemerkt, so beim drüber nachdenken, so dieses leidenschaftlich, das ist ja auch eine tricky Sache. Manch einer wird vielleicht denken, na, das ist eine Typsache, Andreas. Dir fällt es doch nicht schwer, leidenschaftlich zu sein. In manchen Dingen nicht. Aber manchmal ist es ja doch irgendwie so geheimnisvoll, dass wir unser Herz zurückhalten, weil wir Angst haben vor Enttäuschung. Vielleicht sind wir sogar schon enttäuscht worden. Und irgendwie bleibt man dann so ein bisschen auf Distanz nach dem Motto, dann tut es nicht mehr ganz so weh. Also so dieses wirkliche Durchblutung, das muss ja nicht, man muss keinen roten Kopf bekommen, aber das Herz vor Gott auszuschütten, ehrlich zu sein, alles zur Sprache zu bringen und mit Leidenschaft darum zu ringen, dass Gott uns das gibt. So wie ihr es versprochen habt. Wenn ihr mich ernsthaft von ganzem Herzen suchen werdet, das ist ja nur eine Verheißung von vielen. Da ist der Bartimäus mir heute ein Ansporn zu sagen, ich möchte leidenschaftlich beten. Immer wieder. Nicht nur für dann, wenn ich mich nicht mehr rühren kann, nicht mehr dann, wenn die Schmerzen endlos sind. Auch dann will ich alles in die Waagschale werfen und will mich voll nach ihm ausstrecken. Aber auch bei den Dingen, die vielleicht für mich wie Kleinigkeiten sind. Auch wenn es um andere betrifft. Wenn es um Australien und den Regen geht. Wenn es um die politische Situation jetzt zwischen Iran und USA geht. Wenn es um Dinge geht, die mich vielleicht unheimlich auch aufregen. Ich will leidenschaftlich beten. Das Zweite, was Konzi Kruse damals herausgestellt hatte, war, was wir von Bartimäus noch lernen können, bete beständig. Bleib dran. Lass dich nicht abwimmeln. Lass dich nicht abschrecken. Lass dich nicht abstoßen. Widerstehe den Widerständen, die sich dir auftun. Ich hätte ja so Lust gehabt, diese Szene, diese Geschichte hier vorne einfach darzustellen, weil ich finde, man kann diese Geschichte wunderbar, also jeder kann sich hineinversetzen. Jeder kann die spielen. Ja? Jetzt stellt euch das vor, was da abgegangen ist. Ja? Dieser Mann, blind, verzweifelt und dann hoffnungsvoll. Und dann ruft er. Und dann stellen sich Leute vor ihn und sagen, nein, wie es so hier schön im Text heißt, sei still. Ja? Die Leute, die vor Jesus hergehen, fuhren ihn an, sei still. Kurz vorher berichtet Lukas, dass die Jünger schon mal zu Leuten sagten, seid still, als die Kinder zu Jesus gebracht wurden. Und man wollte, dass sie segnen. Da haben die Jünger auch gesagt, nee, die gehören ja nicht hin. Und vielleicht haben die Leute das auch gedacht, sei still. Bartimäus, hey, das ist hier ein Rabbi, ja, und du bist hier so ein Dahergelaufener. Halt die Klappe, das bist du nicht wert. Ändert sich eh nichts mehr. Hast schon lang genug, das haben wir schon für dich gebetet, Bartimäus. Jetzt aber Schluss, jetzt reicht's. Steht da nicht irgendwo, dreimal habe ich zum Herrn gefleht und jetzt hab deinen Frieden. Der Blinde schrie noch viel lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wie hättest denn du reagiert? Wie reagierst du auf Menschen, die sich dir in den Weg stellen, die vielleicht deinen Glauben zum Schweigen bringen wollen oder deine Sehnsucht dir rauben mit vielleicht einer blöden Bemerkung? Was hättest du an seiner Stelle getan? Bartimäus blieb dran. Er war beharrlich. Und auch das ist was, was die Bibel uns immer wieder vor Augen hält, wo Gott uns auffordert und sagt, wir sollen, wenn wir beten, dranbleiben, nicht aufgeben, beharrlich sein. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, seid beharrlich im Gebet. Oder an die Thessalonicher schreibt er, betet ohne Unterlass. An so Momenten habe ich dann doch mal die Luther-Übersetzung wieder herausgekramt, weil sie die Vielfalt so vor Augen führt. Moderne Übersetzungen, da kommt diese Unterschiedlichkeit in den Worten nicht so zum Tragen. Aber wie oft ermutigt uns die Bibel, dran zu bleiben? Wie oft ermutigt Gott uns, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, wenn auf einmal da irgendwelche Hindernisse sich auftun, Gräben sich auftun. Und es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist, in uns gibt's Widerstände und um uns. Es gibt Stimmen in uns, ja, sowas wie Dämonen in uns, die dann reden und sagen, ach, das hat doch eh keinen Wert. Du hast es schon so oft, was bildest du dir eigentlich ein? Schau mal an, dann geht's doch viel schlimmer. Danke für das Gute. Gib dich zufrieden und sei stille. Hat doch schon Paul Gerhard gedichtet. Der wird's doch gewusst haben. Denk doch mal an dem ist die ganze Familie da weggestorben. Ja? Der hat nur noch ein Kind gehabt, sonst niemand mehr. Gib dich zufrieden. Und du willst beten? Und du willst noch was erwarten? Und dann kommt vielleicht wieder eine Messlatte. Glaubst du denn genug? Glaubst du denn richtig? Kennst du solche inneren Stimmen? Das muss gar niemand von außen einem sagen, sondern das zieht sich in einem selber so hoch. Und dann gibt's natürlich die Stimmen von außen, wo Leute genau solche Dinge vielleicht auch sagen. Wo man eine Theologie hat, ja, die Wunder, habe ich heute erst gelesen wieder in meinem Buch über John G. Lake, der für viele Kranke gebetet hat mit seinen Mitarbeitern. Erst heute habe ich wieder eine Wundergeschichte von ihm gelesen, wo sie schon einige Wochen für einen furchtbar kranken Jungen mit einem völlig entstellten Gehirn und Kopf gebetet haben. Und es ist am Anfang nichts passiert und sie sind wochenlang dran geblieben. Und es geschah äußerlich und innerlich komplette Heilung. Dranbleiben, das ist so schwierig, trotz Widerständen. Ich wollte eigentlich letzte Woche über einen ähnlichen Text predigen, habe aber gedacht, das passt heute genauso rein. Das ist diese Geschichte von der bittenden Witwe, die Jesus mal erzählt hat. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ein Gleichnis. Da hat Jesus auch übers Beten gesprochen, hat er seine Jünger übers Beten gelernt. Und dann hat er ihnen eine Story erzählt von so einer Witwe. Witwen waren ja in der damaligen Zeit ziemlich hilflos, aber ihr geschah Unrecht. Ihr geschah Unrecht. Und deswegen ist sie zu einem Richter gegangen, der für sie Recht sprechen sollte. Dafür sind Richter ja da. Aber der Richter wollte nicht. Hat halt nicht so viel zu erwarten von dieser Frau oder wie immer. Aber die hat nicht locker gelassen. Die war wie ein Wadenbeißer. Die ist dran geblieben. Die hat ihm die Hölle heiß gemacht. Sprichwörtlich. Ja, nicht wahrhaftig. Aber so sehr, dass Jesus erzählt, der Richter hatte Angst, dass sie ihm ins Gesicht schlägt. Und dann hat er ihr nachgegeben. Und dann sagt Jesus, so sollen wir beten. Das ist krass, musst dir mal reinpfeifen. Also, was Jesus da sagt, so sollen wir mit Gott umgehen wie diese Witwe mit dem Richter. Wissen, dass wir bei ihm an der richtigen Stelle sind, an der richtigen Adresse, dass es unser Recht ist, dass wir kommen dürfen, dass wir ihn bitten dürfen, dass wir ihn um Hilfe bitten dürfen. Und man könnte ja fast sagen, dass wir ihn das fürchten lernen. Natürlich, es geht nicht darum, in Gleichnissen alles eins zu eins übertragen. Aber macht euch bewusst, dass Jesus, worauf will er hinaus? Bleibt dran. Gebt nicht auf. Lasst euch nicht von euren inneren Gedanken, lasst euch nicht von den Urteilen der Menschen, lasst euch nicht von den Realitäten der Welt abhalten. Bleibt dran. Was kann uns helfen, dran zu bleiben, habe ich mich gefragt. Ich bin ja so ein spontaner Mensch. Ich liebe die Abwechslung. Und beim Beten bin ich auch spontan. Und dann kommt mir dieses in den Sinn und jenes. Und manchmal helfen einem dann ja doch so äußere Dinge, Listen. In meiner alten Gemeinde, da hatten wir für die Kinder eine Gebetsliste. Die ganze Woche, Montag, Dienstag bis Sonntag, hatten wir die Kinder aufgeteilt und haben jeden Tag für die Kinder von 0 bis 18 Jahre gebetet. Das fand ich super. Das hat mir geholfen. Jeden Morgen beim Frühstück haben wir für die Kinder gebetet. Da haben wir unsere Familie noch drunter geschrieben, unsere Freunde noch drunter geschrieben, all die Leute, die wir in der Mission unterstützt haben, noch darunter geschrieben. Und dann haben wir jeden Tag kontinuierlich dafür gebetet. Sodass sogar Andreas Hartmann immer wieder an alle gedacht hat. Vielleicht hilft dir sowas. Vielleicht brauchst du das nicht. Susanne braucht das, glaube ich, nicht. Aber wenn du es brauchst, mach dir doch eine Liste. Nimm dir eine Liste. Schreib die Leute auf. Mein Freund, der mir am Anfang, als ich ihn kennenlernte, sagte, also mit Gott will ich nichts zu tun haben, das ist nicht meine Welt, da kannst du mich in Ruhe lassen, aber mittlerweile doch ein fröhlicher Jesus-Nachfolger ist, der hat eine Liste auf seinem Handy, weil das ist das Einzige, was da hat er seine Gebetsliste auf dem Handy, das ploppt jeden Tag auf. Ich habe euch zwei Listen mitgebracht, vielleicht habt ihr Lust, gezielt und kontinuierlich beständig zu beten. Das sind mir mal in die Hände gefallen. Das eine heißt auch gezielte Gebete. Das sind Gebete für meine Gemeinde. Das sind für jeden Tag verschiedene Themen, wo man beten kann. Könnt ihr euch da hinten am Stuhl mitnehmen. Oder hier gibt es ein Gebetsschild. Das ist extra 31 Tage Gebet für die Leiter und Leitungen in der Gemeinde. Das haben wir dringend nötig. Könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr sowas braucht, wenn euch sowas hilft, da hinten am Stuhl sind es. Und es gibt nur noch ganz wenige Einladungen da zur Allianz-Gebetswoche. Damit wir dranbleiben, damit wir beständig bleiben in dem, was wir tun. Oh, wir sind schon eins weiter. Genau, das ist das Dritte. Nicht nur leidenschaftlich, nicht nur beständig zu bleiben, sondern ganz konkret, spezifisch. Sag, was du willst. Kennt ihr das auch? Manchmal verhält man sich ja so, dann druckst man um Dinge drumherum, ne? In der Ehe ist das manchmal so. Dann denkt man, dass der andere doch eigentlich schon wissen müsste, was man so denkt, wünscht, will oder so. Und kriegt das Maul nicht auf, um zu sagen, du, ich hätte... Es gibt viele Bereiche, wo das so ist. Wo wir denken, der andere weiß es doch schon eigentlich oder so. Und Gott doch erst recht. Und Bartimäus ist hier sehr konkret. Er betet, er schreit, nicht nur leidenschaftlich und beständig, sondern auch spezifisch. Ja? Als Jesus ihn dann nämlich fragt, als Jesus ihn zu sich ruft und dann fragt, ist interessant, dass Jesus nicht zu ihm geht, sondern er ruft ihn zu sich. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Da antwortet der Blinde, Herr, dass ich sehen kann. Das ist echt eine dämliche Frage, wie Jesus da stellt. Ja? Also wenn ein Blinder nach ihm schreit, und zwar so laut, dass es Aufsehen ist, dann will er wahrscheinlich Vanilleeis, würde ich mal denken, oder? Ja? Also würde ich davon ausgehen, der will Vanilleeis. Ja? Ja. Oder vielleicht ein Autogramm. Ja? Es ist klar, was er will. Das weiß jeder Mensch, was er will. Das weiß Jesus als Mensch und er weiß es auch als Gottessohn. Weil er Gottes Sohn ist und weil er Bartimäus kennt, weil er ihn geschaffen hat, weil er ihn begleitet sein Leben lang, weil er alles um ihn weiß, was er erlebt hat, warum er blind ist. Er kennt die Zusammenhänge. Und trotzdem fragt Jesus ihn, was willst du von mir? Was soll ich dir tun? Warum fragt Jesus das? Weil er es hören möchte, weil er Bartimäus hören möchte, weil er will, dass Bartimäus es selbst hört. Ja, dass Bartimäus es formuliert, das zu sagen, was er denn wirklich auch will. Und das ist ganz spezifisch und das ist ganz konkret. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich auch so floskelhaft bete. Oh Herr, ich bete, segne mich oder segne die oder lass deine Güte heute über diesem Tag sein. Ja, was heißt denn das? Was will ich denn? Was meine ich denn? Was brauche ich denn? Vielleicht gibt Gott mir manchmal nichts, weil ich nicht sage, was ich will. Betest du spezifisch, ganz konkret? Sagst du, was dir auf der Seele liegt? Sagst du, worum es dir geht und was du willst? Herr, ich bete um Trost. Ich bin völlig verzweifelt. Ich bete um eine Klarheit in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Ich kriege ihn nicht mehr frei. Ich bete um eine Wegweisung. Ich will, dass du mir jetzt ganz konkret sagst, was ich zu tun habe. Ich bete, dass du mir Worte gibst, wie ich um Verzeihung beten kann. Ich bete, dass du mir den Mut gibst, jetzt nach Hause zu gehen und das zur Sprache zu bringen, was da schiefgelaufen ist. Ich bete um Heilung für meinen Fuß. Ich bete, dass die Schmerzen weggehen und dass ich wieder auftreten kann, singen, tanzen, springen kann. Bartimäus ermutigt uns hier ganz konkret, spezifisch, ganz deutlich zu beten. Und da ermutigt uns die Bibel auch zu. Es gibt so einen Vers im Psalm, da heißt es, freu dich am Herrn. Luther sagt, hab deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, wonach dein Herz steht oder was dein Herz wünscht. Oft fragen wir danach, was will denn der Herr? Aber der Herr fragt, was willst denn du? Was willst du eigentlich? Was willst du? Und ich finde das spannend, das konkret zu formulieren. Ich habe das noch im Ohr, wie Konsti Kruse dann sagte in der Ekklesia, die sind ja in Nürnberg da in so einem Hotel, haben da Räume angemietet und sie suchen so dringend einen neuen Raum. Und er sagt, ich sage Gott immer wieder, wie groß dieser Raum sein soll, wie viel Zimmer er haben soll, wie die Ausstattung sein soll und sogar wo die Lage ist. Ich sage es ihm immer wieder, ganz konkret. Und so miteinander zu beten, so füreinander zu beten, so für sich zu beten, das ist manchmal gefährlich. Und ich glaube, dass Gott das will, dass wir es bewusst formulieren, damit wir auch überlegen, wollen wir das denn wirklich? Ich habe die Erfahrung gemacht in Puchheim, meiner vorherigen Gemeinde, da haben wir ganz oft darum gebeten, dass wir wachsen, dass mehr Leute dazukommen. Aber das war gar nicht wahr. Das wollten wir gar nicht. Wir wollten einander kennen. Wir wollten, dass die Dinge überschaubar bleiben. Wir wollten, dass die Dinge so sind, wie sie immer schon waren. Und Gott musste uns das beibringen, dass wir uns wirklich überlegen, was wir denn wollen. Wollen wir, dass Leute zum Glauben kommen? Das hat die Konsequenz, dass wir als Gemeinde wachsen. Das hat zur Folge, dass wir einander nicht mehr kennen. Das ist logisch, dass die Dinge ungemütlich werden, dass es nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal war und es ist anders kommt. Wollen wir das wirklich? Bartimäus, willst du gesund werden? Willst du wirklich ein neues Leben haben? Ja, das wollte er. Lukas erzählt das leider nicht, aber im Markus-Evangelium lesen wir, dass als er aufgesprungen ist und zu Jesus gelaufen ist, er seinen Mantel hat fallen lassen. Und das war ein Ausdruck von ihm, dass er wirklich eine Veränderung wollte. Er hat sein altes Leben, sein Bettler-Dasein, sein Kranksein, das hat er da schon abgeworfen. Denn dieser Mantel war ja sein Ein und Alles. Wie kann er den vergessen? Was ist, wenn der Herr jemand anders mitnimmt? Jemand klaut den oder so? Der Bartimäus wollte wirklich, er wollte, dass sich alles ändert. Komme, was wolle, auch wenn es unbekannt wird, auch wenn es unbequem ist, auch wenn er plötzlich für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, auch wenn er zur Rechenschaft gezogen wird, auch wenn er alles neu lernen muss. Was willst du, fragt Gott dich, vielleicht manchmal im Beten. Und er möchte, dass du ganz ehrlich wirst und es konkret formulierst. Was lernen wir von Bartimäus? Wenn du leidenschaftlich betest und beständig betest und spezifisch und konstant, dann kommst du vielleicht aus dem Staunen nicht mehr raus. Dann gehen dir die Augen auf und da gehen dir die Augen auch über. Wenn du nur mal dieses Bild auf dich wirken lässt, so große Augen. Willst du große Augen machen? Willst du, dass dir die Augen aufgehen? Bartimäus lehrt uns ja nicht nur was übers Beten, sondern er lehrt uns auch etwas übers Sehen und übers Blindsein. Bartimäus war körperlich blind, aber es gibt auch andere Formen von Blindheit. Man kann auch geistlich blind sein. Vielleicht bist du heute Abend hier und das mit Gott, mit Jesus und mit all dem, was wir hier reden, ist für dich doch irgendwie echt ein bisschen spooky. Vielleicht sind deine Augen da verschlossen, obwohl du sonst alles sehen kannst. Vielleicht hast du einen völlig schrägen Blick auf dich selber und deine Augen sind getrübt, wie du dich selbst siehst. Vielleicht siehst du deinen Nächsten nicht mehr klar und bist blind für deinen Nächsten, nimmst ihn gar nicht mehr wahr, weil du in völliger Spirale dich nur noch um dich selber drehst. Es geht nicht nur ums Beten in der Geschichte, sondern es geht auch um heile Augen. Und dafür ist Jesus richtig, das wusste Bartimäus. Das hat Jesus selbst gesagt, als er angefangen hat zu wirken. Da ist er in der Synagoge aufgetreten und hat gesagt, so lesen wir es in der Bibel, das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus hat all das wahrgemacht. Er macht keine leeren Versprechungen. Und er hat die Blinden sehend gemacht. Die körperlich Blinden hat er geheilt. Die geistlich Blinden hat er geheilt. Die zwischenmenschlich Blinden, die psychisch Blinden, er hat sie geheilt. Und Paulus greift das auf und schreibt im Epheserbrief an die Christen da, dass auch ihnen die Augen aufgehen sollen. Das ist sein Gebet. Er sagt, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich auch, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Ihr merkt, hier gibt es verschiedene Arten von Blindheit, die da angesprochen werden. Aber Jesus ist für alles zuständig. Die Musiker können jetzt schon nach vorne kommen, weil ich möchte euch heute einladen, mit egal welcher Blindheit ihr geschlagen seid, wenn ihr körperliche Probleme mit euren Augen habt, wenn ihr irgendwie wirklich Schwierigkeiten habt, ich weiß nicht, ob jemand wirklich auch blind ist hier, ich lade euch ein, nach vorne zu kommen heute hier und Jesus um seine Heilungskraft zu bitten. Und wenn ihr irgendwo anders im Geistlichen, im Zwischenmenschlichen, im Persönlichen einen getrübten Blick über euch habt, lade ich euch genauso ein, kommt nach vorne. Wir wollen hier nicht nur Geschichtchen erzählen von damals. Wir wollen Gott Gelegenheit geben, das zu tun, was wir lesen. Ich habe einige gebeten, die Adlers, die Boses, und Heidrun wird gleich noch kommen, dass sie dann auch hier vorne für die beten, die sich hier hinstellen. Die Segnungsteams werden sicherlich wieder am Rand stehen und für andere Anliegen auch für euch bereitstehen. Aber heute, wenn wir über Gebet predigen, dass wir leidenschaftlich, beständig und konkret beten, dann wollen wir es auch tun. Und wenn wir von einem hören, der offene Augen bekommen hat, dann wollen wir uns selbst, wo wir betroffen sind, auch da vor Gott stellen. Ich lade dich ein, du steht doch schon mal alle auf, weil wir haben in der Zeit sowieso einen Lobpreis. Nutz diese Chance, wieder Bartimäus. Jesus ist da. Kommt hier nach vorne und stellt euch hier hin und betet das leidenschaftlich, was auf eurem Herzen ist. Seid echt und ehrlich. Und wie gesagt, hier vorne sind Leute, die beten für euch. Hier vor den Stufen. Da wird es kein großes Gespräch geben, sondern vielleicht könnt ihr kurz sagen, es geht um Körperliches, Geistliches oder anderes. Jesus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns Hilfe, Hoffnung und Heil bist. Wir rufen auch zu dir, Sohn Davids, Sohn Davids, Sohn Gottes, Erlöser, Heiland, erbarme du dich heute hier. Erbarme du dich über unserem Blindsein, über unserem Augenlicht, über unserem nicht wirklich sehen können. Erbarme dich über unseren Glauben. Wir strecken uns aus nach dir. Heiliger Geist, komm jetzt, komm, komm und wirke machtvoll unter uns. Wir beten und alle anderen, die wollen, können dem Lobpreis den Herrn ehren, groß machen.